Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.
Und zwar sind wir heute in dieser Folge immer noch beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Ich freue mich besonders, wir treffen heute mal jemanden, ja, den kennst du vielleicht noch nicht so gut, aber den solltest du dir gut merken. Denn ich glaube, der wird in nächster Zeit noch öfter Geschichten schreiben. Heute ist er beim 24-Stunden-Rennen dabei und stellt sich am besten mal selber vor.
Hallo zusammen, mein Name ist David Beckmann, aktuell Formel E Reserve und Entwicklungsfahrer bei Porsche Tag Heuer. Ja, und jetzt hatte ich hier einen ganz, sage ich mal, spontanen Anruf bekommen vorgestern, dass ich ja hier den GT3 Cup von Huber Motorsport mitfahren darf. Und habe mich natürlich mega gefreut, habe die Initiative direkt genutzt. Und jetzt stehen wir hier und starten später im 24-Stunden-Rennen.
Jetzt erklär mir mal, wie funktioniert das? Also du sagst gerade, das ist spontan. Also irgendwann hat dein Telefon geklingelt und dann hat irgendwer gesagt, du sag mal, 24-Stunden-Rennen, schon mal was von gehört, komm mal vorbei.
Ja, genau. Also mein Plan war sowieso, ich hatte ja letztes Jahr meine Permit extra gemacht mit Porsche, mit Form Motors zusammen, weil sowieso auch von Porsche-seits, aber auch meinerseits war es sowieso wichtig, mich auch ein bisschen breiter aufzustellen, außerhalb der Formel E, auch dann im GT3-Sport. Und natürlich Nordschleife ist natürlich für mich ideal, weil ich wohne ja im Sauerland, also ist ja für mich nur anderthalb Stunden, wenn kein Verkehr ist.
Ohne Stau.
Heute ist was anderes, genau. Aber das war sowieso der Plan, dass wir dieses Jahr ein bisschen Nordschleife fahren. Dass es dann jetzt am Ende zum 24-Stunden-Rennen sogar gepasst hat, ist tatsächlich was Besonderes, weil es ist nicht so einfach, direkt einen Platz in so einem Slot, in so einem großen Rennen zu bekommen, auch dann auch noch auf dem Cup-Auto, was ja auch was Besonderes ist. Also normalerweise hätte ich jetzt gedacht, vielleicht ein GT4-Auto erstmal so, aber jetzt ist es umso besser ein Cup-Auto, desto schneller, desto besser, sage ich mal so. Ne? Und ja, es ist schön, dass das jetzt funktioniert hat. Ich denke mal, mehrere Dinge haben einfach gleichzeitig dazu geführt, dass ich jetzt hier bin und ich freue mich auf jeden Fall mega, dann an den Start zu gehen.
Ich überlege gerade, du bist, glaube ich, die ganze Zeit vorher in deiner Karriere mehr oder weniger eigentlich nur Formelautos gefahren, ne?
Ja, ich bin noch nie ein GT3-Rennen gefahren in meinem Leben. Ich bin nur einmal ein Cup-Rennen 9 und 1, damals bei Lechner in Middle East gefahren, Bahrain und Abu Dhabi, genau. Zwei Rennen, muss ich mir noch das zweite
sagen. Also es sind nicht so viele?
Das ist lange her. Das war auch ganz gut eigentlich, aber dann hatte ich einen sehr auch spontanen Anruf bekommen, Formel 3 zu fahren dann in dem Jahr für sehr wenig Geld. Und die Initiative habe ich dann auch genutzt und dann bin ich Formel 3 gefahren. Das war ja auch eine ganz gute Entscheidung, war ja auch ein ganz gutes Jahr mit Trident. Und ja, deswegen ist das jetzt mein erstes, sage ich mal, ich würde mal sagen, Middle East, das waren ja nicht viele Autos, die dann stattgegangen. Ich würde mal sagen, das war mein erstes wirkliches, großes GT3 Cup, wie man es nennen will, Rennen, wo ich auf jeden Fall ein Dach habe. Außer jetzt LMP2, was ich mal in Sebring gefahren bin. Ich habe jetzt keine Erwartungen. Ich werde einfach mein Bestes geben und ich weiß ja, wie das ist. Im WEC habe ich ja auch viel dazugelernt mit 1000 Meilen Sebring. Man muss ja auch wirklich entspannt an die Sache rangehen, weil es bringt ja gar nichts zu überstürzen. Das ist ganz anderes wie Formelsport, wo du direkt versuchst, in die ersten Runden halt so viele Positionen wie möglich zu machen. Ne?
Jetzt versuch mir mal das zu erklären. Du setzt dich jetzt in dieses Auto zum ersten Mal rein. Müssen sie dir alle Knöpfe erklären und alle Schalter oder wusstest du noch so, ah ja, das ist dies, das ist jenes, da kann ich das und das mit verändern oder große Fragezeichen im Gesicht?
Ja, ich hatte zum Glück einmal einen GT3 R-Test, da habe ich mir das Driver Manual auswendig gelernt.
Das ist die Bedienungsanleitung, ne?
Richtig, genau. Das ist ja ganz ähnlich zum Cup, zumindest das Lenkrad, aber ja, es ist jetzt nicht so aufwendig. Also in der Formel E gibt es deutlich mehr Dinge, die man beachten muss an der Bedienungsanleitung. Ich bin reingestiegen. Ich finde, der fährt relativ gut, der Cup, muss ich sagen. Also sehr entspannt. Also wirklich sehr, sehr ausbalanciert. Deswegen war das jetzt keine große Umstellung für mich. Besonders, weil ich sowieso die Nordschleife, die liegt mir sowieso ganz gut, habe ich das Gefühl. Ich weiß, das war schon früher im Formelsport so, dass so schnelle Kurven, so Geschlängel, was nicht Vollgas geht, da war ich immer schon im Formelsport gut. Und immer diese langsamen Kurven, so Monsterplatz, Turn 1, da habe ich immer, das war nichts für mich. Also da habe ich immer viel Zeit verloren irgendwie.
Strecke kommt dir entgegen.
Strecke kommt dir entgegen, genau.
So komm, lass uns mal über die Formel E reden. Es gibt, weiß ich, eine Menge Leute, die sagen, oh, diese elektrischen Kisten, das ist doch keine Rennfahrerei, das sind doch keine Autos, das ist alles scheiße. Du fährst so ein Ding. Ist es wirklich so schrecklich? Ist es wirklich kein Rennen?
Nein, also das ist genau das Gegenteil. Ich würde sagen, Formel E-Rennen ist wirklich mit am schwierigsten als Fahrrad vernünftig zu absolvieren als jede andere Rennserie, die es gibt. Weil wir halt anfangs des Rennens ist jeder sehr konservativ und versucht viel Energie zu sparen. Es fahren teilweise 5 Autos nebeneinander auf der Start- und Ziel, wenn die Strecke das hergibt. man muss eigentlich gleichzeitig nach vorne, nach hinten und zur Seite gucken, damit man irgendwie durchs Feld kommt. Aber dann irgendwann kommt der Punkt, wo der Führende dann schneller fährt und die Pace dann auch sich erhöht.
Also im ganzen Feld dann. Das heißt, der Führende gibt Gas und alle versuchen
ja,
genau, dann hinterher.
Die richten sich ja dann natürlich da, weil die wollen ja dranbleiben, auch im Windschatten bleiben. Das ist ja auch ein Effekt. Ein Windschatten ist auch sehr effizient. Bei uns auch ein großer Effekt. Und dann wird es schneller. So. Dann sind aber alle Fahrer, macht das dann Klick, Scheiße, jetzt oder nie, ne? Weil wenn du jetzt dann den Punkt verpasst und dann die Rennpace so schnell ist, dass du fast nicht mehr überholen kannst, dass dir auch ein Attack-Mode oder so nicht mehr viel bringt, dann kannst du keine Position mehr machen. Und dann sind alle Fahrer so, jetzt oder nie, und dann wird das absolute, ja, dann stürzen sich alle drauf, nach vorne zu kommen, und dann passieren extrem viele Überholmanöver, Unfälle. Man muss halt dann wirklich kontinuierlich mit dem Team in Kontakt sein und ganz genau für diesen Punkt vorbereitet sein, wenn es losgeht. Wenn man nicht der Führende ist.
Mit dem Team in Kontakt heißt, du beobachtest alle um dich herum, also im schlimmsten Fall noch vier auf der Start- und Zielgerade, die rechts und links neben dir sind. Richtig. Und du hast noch Zeit zum Funken.
Richtig, also das ist extrem, besonders dieses Jahr. Wir haben halt doch natürlich auf den Strecken, wo sowieso ein hoher Energiebedarf ist, zum Beispiel jetzt in Shanghai oder jetzt das nächste Rennen in Portland, da wird es genauso sein. Dort ist genau dieses Szenario meistens der Fall. Wenn man zu anderen Strecken kommt, vielleicht Mexiko, bisschen bessere Strecke für Form, also nicht so lange Geraden, wo man so viel Energie verbraucht, ist das ein bisschen entspannter. Da hat man von Anfang an schon eine bessere Pace, also man muss nicht extra langsam machen, damit man am Ende einen Vorteil hat. Aber es ist wirklich so, wie es der Führende will. Der führt, der gibt die Pace vor. Und wenn der Führende, wenn der da vorne sich entscheidet zu bleiben, dann müssen sich die anderen auch danach richten, weil es ist selten, dass jemand dann den Führenden überholt, außer er will in Attack-Mode oder so kommen, weil er will natürlich im Windschatten bleiben. Ne? Und das macht einen riesen Effekt, wenn man das dann auf die ganze Renndistanz sieht. Also es kommen noch ganz andere Dinge da rein, aber das kann ich alles gar nicht erzählen.
Ich muss dazu sagen, wenn du jetzt deine Augen sehen könntest, die leuchten. Also das ist, glaube ich, für dich eine echte geile Herausforderung, und die stört auch nicht, dass es nicht hinten irgendwie brummt.
Ja, das, also ganz ehrlich, Formel E Autos macht auf jeden Fall Spaß zu fahren. Ich bin es ja jetzt auch schon in Jakarta letztes Jahr gefahren. Und es ist halt, was halt das Besondere ist, wir sind vielleicht nicht so schnell wie eine Formel 1 Auto oder so, klar, oder ein Formel 2 Auto, aber darum geht es ja auch nicht. Das Coole ist halt, du fährst halt, du kannst wie wirklich am Limit fahren. Ne? Dadurch, dass du sehr wenig Reifenverschleiß hast, fährst du fast wie im Go-Kart. Also du kannst wirklich aus der Kurve richtig aufs Gas hauen und ein bisschen sliden, ein bisschen das Auto abfangen. Es ist wirklich so, dass wenn du am Limit bist mit einem Formel-E-Auto, dann musst du die ganze Zeit rudern am Lenkrad. Und wenn du das nicht machst, dann bist du zu langsam. Und das auch noch im Straßenkurs zu machen, ist nochmal was anderes. Deswegen ist das Besondere in der Formel-E, der Fahrstil, aber dann im Rennen auch dann die Anpassungsfähigkeit. Es ist ja auch so, dann über die ganze Renndistanz, wenn ich am Anfang ein bisschen langsamer fahre und dann meine Pace schneller wird, die ganzen Bremspunkte, die ganzen Einlenkpunkte, die ganzen, die sich ein Fahrer halt im Training, im Quali schon merkt und darauf dann aufbaut, die sind weg. Weil du fährst ja nicht mehr so wie im Anfangrennen und du fährst auch nicht so schnell wie im Quali. Das heißt, es ist irgendwas dazwischen. Und das ist dann diese Anpassungsfähigkeit, die du dann wieder brauchst, um dann mitzugehen mit dieser Pace. Und da passieren dann oft Fehler. Deswegen passieren Unfälle dann, Verbremsungen, weil die Fahrer sich nicht so schnell anpassen können. Und das trennt halt die extrem guten Fahrer zu den guten Fahrern, sag ich mal so. Da fahren ja, in der Formel fahren ja nur wirklich Top-Fahrer. Aber es ist schon eine sehr, sehr schwierige Serie. Und deswegen strugglen auch viele Rookies, wenn die direkt das erste Rennen fahren. Für mich war es auch nicht damals einfach in Jakarta. Aber Quali ist immer so eine Sache, eigentlich ganz gut. Ne? Aber im Rennen ist es dann komplette Überraschung das erste Mal.
David, jetzt reden wir mal über die Zukunft. Ich kenne eine Frau, die sagt seit vielen, vielen Jahren, in 5 Jahren fahre ich in der Formel 1. Jetzt frage ich dich, wann bist du so weit, dass du sagst, die Formel E Weltmeisterschaft hole ich mir?
Ja, letztes Jahr hätte ich vielleicht gedacht, dass es da eine Möglichkeit gäbe nach dem Jakarta-Rennen mit Andretti. Aber Andretti hat sich dann für den Norm NATO entschieden. Ich denke, bei mir fehlt es halt ein bisschen an Erfahrung. Ich denke, viele Teams wollen dann eher einen Fahrer, der ein bisschen erfahrener ist. Was ich jetzt nicht wirklich ganz verstehe, weil wenn ich eine halbe Saison fahre, dann bin ich, glaube ich, fast genauso erfahren. Ein gutes Beispiel ist schon, weißt du, der Jake Hughes, mit dem bin ich auch seit 2017 eigentlich zusammen Formel 3, GP3 gefahren, Formel 2. Und der hat ja auch direkt gezeigt, dass er es kann und war jetzt ja in Shanghai wieder auf dem Podium mit McLaren. Das ist halt diese Überwindung, die dann Teams brauchen, um dann dran zu glauben. Wo ich dann hingehe, das kann ich, also überhaupt irgendwo hingehe, ist schwierig zu sagen. Ob auch bei Porsche, aktuell haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Line-Up mit Antonio und Pascal. Andretti, das Kundenteam, ist natürlich auch mit Jake, ja, hat ein super Line-Up. Aber auch der NATO hat jetzt einen guten Job gemacht in Shanghai. War jetzt sogar schneller als der Jake. Es ist schwierig zu sehen, ob es überhaupt eine Möglichkeit irgendwo gibt.
Was ist denn die Alternative? Formel 1 wird noch schwerer.
Ja, Formel 1. Formel 1 müsste ich, glaube ich, dann wieder Formel 2 fahren, um mich irgendwie zu etablieren.
Wäre das überhaupt ein Ziel jetzt für dich? Also um zu sagen, ich will dahin. Das versuchen ja so viele. Die Zahl der Plätze ist ja weltweit sehr begrenzt.
Ja, das stimmt. Aber wenn man morgen einen Sponsor findet oder jemand, der da Formel 2-Saison bezahlen könnte, und man dann im Top-Team fahren könnte, ich glaube, das ist dann gar nicht so unrealistisch, wenn man wirklich abliefern sollte. Weil ich bin ja wirklich, also jetzt bin ich jetzt 24 geworden, aber man sieht ja auch am Ende, zum Beispiel jetzt mit Nico Hülkenberg, es ist relativ egal, wie alt du bist. Also solange du abgeliefert hast, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel dann super im Formel 2 gefahren bin oder Meisterschaft sogar gewonnen habe, dann gäbe es sicherlich irgendeine Möglichkeit. Aber man muss natürlich erstmal die Hürde überwinden, das Geld zu organisieren, um da teilzunehmen. Und das ist das Problem. Und in der Formel 2 bringt es nichts, in einem mittelmäßigen Team zu fahren. Da ist das absolute Geldverschwendung.
Weil du fährst nur noch hinterher.
Du fährst nicht immer hinterher, aber mittlerweile ist das halt im Motorsport so, besonders in der Formel 1. Das ist nicht so wie Anfang der Jahrtausendwende, wo du ganz gut gefahren bist und dann hast du mal einen Formel 1-Test bekommen, sondern du musst halt abliefern. Du musst halt so wie Max Verstappen fahren. Ne? Du musst halt eigentlich mit deiner ersten Saison Formel 3 gewinnen und in deiner ersten Saison Formel 2 gewinnen, damit du dir mehr oder weniger sicher sein kannst, dass du Formel 1 fährst. Und wenn du in deiner zweiten Saison Formel 2 gewinnst, ist das schon wieder unsicher. Ich weiß es nicht, warum das so ist, aber es reicht nicht mehr, sehr gut zu sein, man muss ausgezeichnet sein. Also wirklich, das ist ja so mittlerweile. Ich meine, Oscar Piastri, bestes Beispiel, oder? Da war es auch nicht sicher, ob er in die Formel 1 kommt. Und der hat beide Serien in seinem ersten Jahr gewonnen. Das muss man auch erst mal machen. Früher wurdest du Dritter und dann warst du schon irgendein Team in der Formel 1 dabei. Also das ist schwierig abzuschätzen, was Formel 1 angeht. Formel E ist auf jeden Fall das Primärziel. Aber die Saison ist jetzt bald vorbei nach London. Und dann können wir uns mal umsehen, ob es irgendwo eine Möglichkeit gibt.
Zum Ende dieser Folge machen wir mal Folgendes. Ich entlasse dich gleich in dein Auto, weil du musst das 24-Stunden-Rennen fahren. Aber setze doch mal bitte folgenden Satz fort. In 5 Jahren, Punkt, Punkt, Punkt.
In 5 Jahren bin ich 29. und fahre hoffentlich in einer Serie, wo ich erstens kein Geld bezahle dafür. Und zweitens, die mir sehr viel Spaß macht. Was das am Ende wird, ist schwierig abzuschätzen. Es gibt aktuell viele Serien, nicht nur Formel E, GT3, es gibt auch die WC zum Beispiel.
Es gibt auch nur DTM.
DTM gibt es auch, ja, das stimmt. Was es am Ende wird, steht, glaube ich, ein bisschen in den Sternen.
Ich schreibe mir das jetzt mal im Kalender. Wir werden in 5 Jahren darüber reden, wo du bist und ob es Spaß macht.
Genau.
Super. David Beckmann, vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg gleich im 24-Stunden-Rennen.
Dankeschön.
Das war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.